SWR 2 Tandem. Am Mikrofon Bernd Lechler. Vom Thema Brexit hatten wir als Zeitungsleser und Radiohörer gerade eine kleine Verschnaufpause, auch wenn die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Schließlich ist der aktuell geltende Stichtag der 31. Januar. Vielleicht schauen wir heute nochmal aus der Sicht einer Britin in Deutschland auf das Thema. Hilary Duffield stammt aus London, lebt aber schon seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland, so wie über 100.000 andere Briten und Britinnen auch, und lehrt Literaturwissenschaften an der Uni Trier. Vor einem Jahr hat sie wegen der unabsehbaren Folgen des bevorstehenden Brexits die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Willkommen bei Tandem, Frau Professor Duffield.
Dankeschön.
Am 23. Juni 2016 war das Referendum, bei dem sich eine knappe Mehrheit der Teilnehmer für den Brexit aussprach. Wissen Sie noch den Tag? Was haben Sie da gemacht? Was haben Sie da gedacht?
Der Tag war eigentlich der Abend, weil wir haben auf die Ergebnisse gewartet und es war vielleicht 1 Uhr morgens dann, dass die Nachricht offiziell wurde. Und das war ein Gefühl, das kann man sehr schlecht beschreiben, als ob man irgendwie in einen Albtraum geraten wäre.
Haben Sie das mit der Familie oder mit Freunden abgewartet?
Ja, ich habe das also mit meinem Sohn erlebt. Und man hat nicht geglaubt, dass dieser Augenblick kommen würde. Und dann war er trotzdem da, wieder erwarten. Und man ist einfach in einem Schockzustand.
Vor einem Jahr, Frau Duffield, haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Was waren da die wichtigsten Gründe? Denn nach Ihrem langen Aufenthalt hatten Sie ja schon eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, glaube ich, ne?
Genau, ja. Also das wäre kein Problem und es hätte auch so bleiben können. Das ist auch das Prinzip von der Freizügigkeit des ganzen Systems, die wir also in Europa haben, dass man keinen neuen Pass beantragen muss. Aber natürlich, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU wird, dann sind die Arbeitsbedingungen ganz anders. Und dann kann man zum Beispiel als Nicht-EU-Staatsbürger nicht mehr verbeamtet werden.
Also es gab ganz konkrete Dinge, von denen Sie sofort wussten, das würde sich ändern. Oder musste man da erst mal recherchieren, was bedeutet das überhaupt?
Nein, ich musste das nicht recherchieren, weil ich das gewusst habe, dass es erforderlich ist.
Gab es auch Dinge, die Sie haben zögern lassen?
Nein, weil ich wirklich lange mir das überlegt hatte. Also ich würde immer sagen, ich bin sehr traurig, dass Brexit gekommen ist, aber das war im Vergleich zu den ganzen Komplikationen, war das der einfachste Schritt, was es gab. Es war auch ein sehr einfacher Schritt aus einem anderen Grund. Das ganze System in Deutschland ist anders. Alles wird lokal verwaltet. Ich musste nur zu einem Büro gehen und mit einer sehr netten Dame, Frau Wilhelm, dies besprechen. Ich wurde auch sogar in dem Gespräch, als ich sie das erste Mal aufgesucht habe, da kamen mir Tränen in die Augen, weil es doch schon nicht wegen der Nationalitätsfrage, aber wegen der Erfahrung von Brexit. Also das war quasi, dass es in diesem Schritt gipfeln musste. Ich war sehr traurig darüber. Und sie war äußerst sympathisch. Und sie hat mir dann gleich gesagt, ja, sehr, sehr viele von ihren Landsleuten waren hier und sie haben sich auch ähnlich gefühlt. Aber sie war nett, sie war persönlich. Stellen Sie sich vor, mein Gegenüber in Großbritannien, die Deutschen, die dort sowas beantragen müssen, die Briten haben ein ganz anderes zentrales digitales System, ein ganz unpersönliches System. Also dieses System möchte ich nicht bewältigen müssen.
Ist es dann nur eine Formalität und eben dieses Stück Pappe und Papier, das eben bestimmte Dinge möglich macht, ganz nüchtern? Oder hängt da noch mehr Emotion mit dran oder hing für Sie?
Es ist sehr komplex. Mir ist auch erst nachher bewusst, wie komplex das ist. Ich bin wahrscheinlich teilweise schon selbst deutscher, als ich unbedingt weiß. Ich habe das Gefühl, ich habe manchmal engere Beziehungen zu deutschen Freunden als alte britischen Freunden. Also wenn man in einem Land für 40 Jahre oder länger lebt, dann ist es automatisch, dass man irgendwie ein bisschen anders geprägt ist. Ich bin auf jeden Fall durch Brexit selbst schon gewissermaßen von meinem eigenen Land entfremdet oder von Teilen meines eigenen Landes. Aber es gibt was anderes und das ist sehr erfreulich. Wegen Brexit hat es noch nie so ein leidenschaftliches Pro-EU-Bewegung in Großbritannien gegeben wie jetzt. Und ich habe aufgrund der vielen Brexit-Demonstrationen, Kundgebungen, Netzwerke im Internet noch nie so viele neue Freunde in Großbritannien gemacht als jetzt, also über die letzten 3 Jahre. Also man ist eine sehr, sehr große solidarische Gruppe. Und am 31. Januar wird es eine Großbritannien-weite Mahnwache geben.
Ich habe auf Ihren Twitter-Account geguckt, der ist jetzt privat, das ist nichts Offizielles, wo Sie vor allem Beiträge posten, die mit dem Klimawandel und mit Naturschutz zu tun haben. Aber auch, da steht oben drüber, mit der Madness of UK Politics Today, also dem Irrsinn der britischen Politik. Was sagen Sie denn Ihren deutschen Freunden, die ja bestimmt in der letzten Zeit viel gefragt haben, was ist da los in England?
Man muss klar machen, dass zum Teil Großbritannien jetzt Opfer seiner eigenen Fantasien geworden ist. Weil vermutlich ist das nicht immer klar für Leute, die nicht in Großbritannien leben, wie sehr das kulturelle Leben teilweise in Großbritannien immer noch von der Vergangenheit gelenkt oder geleitet wird.
Ich glaube, da sprechen Sie jetzt auch als Literaturwissenschaftlerin, ne? Weil Sie sich auch mit Narrativen beschäftigen.
Ja, also ich betrachte das oder ich beobachte das grundsätzlich in den Medien, wo man immer wieder zu Weihnachten die Kriegsfilme aus dem Nachkriegszeit immer noch zu sehen sind. Man hat auch zum Beispiel gemerkt, wie Brexit-Politiker wie Boris Johnson oder auch der Außenminister Hunt die EU mit verschiedenen anderen Situationen metaphorisch verglichen hat. Einmal hat Hunt behauptet, dass die EU Großbritannien behandeln würde als wie in einem Gefangenenlager. Als es um die Verhandlungen ging und die Idee, dass vielleicht Großbritannien gar nicht aus der EU ausscheiden durfte aufgrund der Machenschaften von der EU. Also es gibt einen Teil der Politiker, die wirklich die Bildsprache oder die Narrativen, die sehr bekannten Narrativen aus dem Zweiten Weltkrieg, auf die Situation von heutzutage verwenden. Und das ist natürlich äußerst schlecht, wenn man im 21. Jahrhundert Außenpolitik eigentlich führen will.
Aber Sie sagen, die Briten sind dafür sehr empfänglich, offenbar.
Teile sind sehr empfänglich. Die Teile, die Zeitungen lesen, wie Daily Mail, Daily Express, Daily Telegraph, die grundsätzlich auch dieselbe Sprache der Narrativen der Vergangenheit eher sprechen als die Narrative des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts.
Was viele im Moment auch beschäftigt, ist dann auch was von früher, nämlich dieser royale Ausstieg von Prinz Harry und Meghan. Wie sehr beschäftigt Sie der in diesen unruhigen Zeiten?
Das beschäftigt mich weniger, muss ich sagen. Es ist vielleicht noch ein Begleitsymptom der Unzufriedenheit und vor allem ist das ein Warnzeichen über die Art und Weise, wie Teile der britischen Presse mit Leuten umgehen. Es ist ein Warnzeichen. Ich glaube, eine Studie hat das neulich bewiesen, dass etwa 2/3 der Meldungen über Meghan negative Art waren. Auf jeden Fall in der Boulevardpresse. Und das heißt, es ist nicht mehr so einfach, in Großbritannien anders zu sein, als es früher war.
Der beschäftigt uns heute, der Brexit, unter anderem, denn unser Studiogast ist Hilary Duffield, Literaturprofessorin aus Trier, ursprünglich aber eben aus London. Als Sie da noch gewohnt haben, Frau Duffield, was brachte Sie dazu, Germanistik zu studieren?
Ich habe Anglistik und Germanistik studiert und was mich dazu brachte, ist, dass meine Eltern vielleicht nicht Durchschnittseltern waren. Ich wurde richtig als Europäer erzogen und wir sind jedes Jahr sehr oft nach Österreich in Urlaub gefahren. Und dann sind wir also mit dem Auto gefahren, mit der Fähre und dann durch Frankreich, Belgien, durch Deutschland und eben also nach Österreich. Und deswegen, als ich anfing, Deutsch in der Schule zu lernen, da war ich schon 14 oder 15, weil Französisch ist die erste Fremdsprache in Großbritannien. Ich habe Deutsch mit sehr konkreten persönlichen Erlebnissen und Menschen verbinden können.
Durch diese Österreich-Aufenthalte.
Ja. Und wir haben damals auch eine deutsche Familie kennengelernt und ich war dann auch bei dieser Familie, habe ich also 3 Wochen gewohnt. Das heißt also, im Gegensatz zu Französisch, wo das eher wirklich nur ein Fach in der Schule war, fast wie Latein, ich hatte keine direkte Kontakte zu Frankreich, als ich in der Schule war. Aber ich hatte sehr viele persönliche Beziehungen zu Deutsch und zu Deutschland und zu Österreich.
Und wenn Sie sagen, Sie sind als Europäerin oder in diesem Sinne erzogen worden, meinen Sie dann vor allem diese Reisen oder ging das darüber hinaus auch noch?
Es ging darüber hinaus, dass mein Vater auch glaubte sehr stark an die EU. Und das hat er immer wieder wiederholt. Er fand die EU sehr wichtig als Gegengewicht zu USA.
Und als Sie dann nach Deutschland wirklich gezogen sind, was war da der Plan?
Ich hatte keinen Plan. Ich bin eine von diesen Menschen, die lange nicht gewusst, was sie werden wollten, als sie groß wurden. Das heißt, ich hatte schon eigentlich einen Plan, aber dieser Plan hat nicht zuerst geklappt wegen bestimmter Kürzungen von Margaret Thatcher in den 80er Jahren. Der Plan war, in Germanistik in Großbritannien zu promovieren, aber da war die Situation an den Hochschulen nicht so gut. Es gab viele Kürzungen und ich habe mich entschlossen, einfach nach Deutschland zu ziehen, vorübergehend, wie ich dachte, um mein Deutsch ein bisschen zu verbessern. Ich habe zuerst in einem Büro in Frankfurt gearbeitet, aber es hat sich im Zug von verschiedenen Umständen, habe ich so viele berufliche Perspektiven hier in Deutschland haben sich für mich eröffnet, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ja, dass ich nicht weiter reisen würde. Der ursprüngliche Plan war, Deutschland war der erste Halt und dann würde ich irgendwie ein bisschen weiter ziehen.
Und abgesehen jetzt von diesen beruflichen Möglichkeiten, wie ging es Ihnen so in Ihrer ersten Zeit in Deutschland? Das muss Anfang der 80er gewesen sein.
Ja, ne? Es war also 83, 84.
Haben Sie sich willkommen gefühlt hier und was waren Ihre Erlebnisse so?
Also in Frankfurt habe ich für ein großes internationales Unternehmen gearbeitet. Das heißt, ich war in Frankfurt, würde ich sagen, mehr Expat, als ich zum Beispiel jetzt bin. Das ist das, was ich wohne in der Nähe von Trier und ich arbeite an der Uni, aber habe also erfreulicherweise sehr viele Freunde und ganz fantastische Bekannten, einfach die aus der Umgebung kommen und das ist wirklich ein schönes Gefühl, irgendwo ganz sesshaft zu sein, nachdem man also so oft umgezogen ist.
Das heißt, Trier ist inzwischen Ihre Heimat, würden Sie sagen?
Ja. Und vor allem also der Anfang vom Hunsrück. Also das ist, wo ich lebe und wo ich mich unheimlich wohl fühle.
Hatten Sie dann am Anfang irgendwelche Kulturschocks?
Nein, ich muss Sie da leider enttäuschen. Wahrscheinlich, weil mein Deutsch relativ fließend war. Also gab es, und wenn man Germanistik studiert hat, dann weiß man, wo man hingeht. Nein, ich glaube, also Kulturschock kann man nicht sagen. Man hat einfach aber irgendwann mal das Gefühl, dass man zwei Identitäten hat, dass man zwei Zuhausen hat. Und manchmal ist das, wenn man gerade keine so gute Phase hat im Leben, kann man sich ein bisschen verloren vorkommen.
Hatten Sie dann Menschen oder Dinge, die Ihnen erleichtert haben, anzukommen?
Ja, also die ganze neue Kommunikationswissenschaften haben es erleichtert.
Inwiefern?
Sobald ich britisches Fernsehen in meinem Wohnzimmer hatte und fühlte mich richtig halb in Deutschland, halb in Großbritannien, das war eine wichtige Stufe in meinem Leben. Und auch, also als das Internet erfunden wurde, Das heißt, heutzutage kann man überall wohnen, leben und trotzdem eine Verbindung zu einem ganz anderen Ort, notfalls auf der anderen Seite des Planeten haben. Das heißt, man fühlt sich, man kann sich eigentlich nicht mehr isoliert fühlen.
Sie sind wahnsinnig oft umgezogen danach. Ja. Was waren die Stationen?
Ich kann sie ja auflisten. Das ging in Frankfurt los, dann zog ich nach Würzburg, dann zog ich nach Göttingen, danach in die Ecke von Bonn, dann kurz in Mainz, dann habe ich eine Stelle in Freiburg. Vorhin habe ich in Köln gearbeitet, aber bei Bonn gelebt, dann in Freiburg, dann bin ich relativ kurz nach Schwerin gezogen und dann wieder nach Freiburg. Und nach Freiburg ging es nach Leipzig, eine fantastische Stadt, wo ich gerne geblieben wäre, hatte aber keinen Ewigvertrag da. Dann bin ich nach Bayreuth gezogen und dann 2009 bin ich von Bayreuth nach Trier gezogen.
Mensch, dann kennen Sie das Land ja wirklich besser als viele Deutsche.
Ja, bestimmt. Aber wahrscheinlich gibt es viele Deutsche, die Großbritannien besser kennen als ich mittlerweile.
120.000 Briten und Britinnen leben ungefähr in der Bundesrepublik. Gibt's da, wissen Sie das, gibt es da berufliche Schwerpunkte? Sind das Banker und Englischlehrer oder ist das ganz?
Es sind bestimmt unter anderem Banker und Englischlehrer. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich habe da leider keine Statistik gesehen. Was ich aber interessant finde, ist, und das habe ich noch nicht erwähnt, Sie würden nicht glauben, wie viele Menschen in Großbritannien, die leidenschaftliche Remainers sind, nach Wegen suchen, aus Großbritannien rauszukommen. Es gibt auch Leute, die möglicherweise, ich habe ja mit einem solchen auf mich auf Facebook unterhalten, der hat früher in Frankfurt gelebt, ist nach Großbritannien zurückgezogen und bereut dass diesen Rückzug jetzt hundertprozentig. Also es gibt viele Leute, die nach Wegen suchen, Brexit, Britain zu entkommen. Was sehr interessant ist, sind die Implikationen für Europa, also Festland, Kontinentaleuropa. Es wird eine ziemlich große, gibt es schon, und es wird wahrscheinlich noch größer sein, eine britische Diaspora, die dann von britischen Bürgern, die nach Europa ziehen im Zuge von Brexit. Und das wird faszinierend sein. Also wir kennen also schon, wir haben jetzt mittlerweile die syrische Diaspora, also eine ganze Generation von Leuten, die ihre Heimat verlassen für ein neues Land. Und das schafft eine sehr interessante Situation. Das heißt, Europa wird wahrscheinlich englischer dadurch. Es gibt einfach viele Briten, die das nicht mehr mitmachen wollen. Sie
und
möchten
hat das vor allem,
einen Neuanfang in Europa machen.
Und hat das vor allem tatsächlich mit einer Liebe zu Europa zu tun und mit dem Brexit oder mit der veränderten Situation in England, mit dieser Spaltung, die da offenbar durchs Land geht und mit der Politik, die sich verändert
ja,
hat?
Ja, also beide Gründe sind. Aber es hat so, das Land hat sich dermaßen verwandelt in den letzten 3 Jahren. Dass viele Leute einfach, vor allem die jüngeren Leute, es gibt viele Leute, die posten, ja, ich bin jetzt ein bisschen zu alt, aber wenn ich jünger wäre, würde ich jetzt nicht mehr hier bleiben wollen.
Und was so die Klischees betrifft des Landes, also vom fleißigen, ordentlichen, perfektionistischen Deutschen, bisschen humorlos vielleicht, stimmen die aus Ihrer Sicht oder gehen die in die richtige Richtung?
Nein, also sie stimmen auf jeden Fall nicht. Alle Stereotypen sind entweder absolut fiktiv oder haben nur einen Hauch der Wahrheit. Was ich sagen kann aus meiner Perspektive ist, und ich kann das mit einer relativen Autorität sagen, obwohl das gar nicht wissenschaftlich zu beweisen ist, ich habe in so vielen verschiedenen Gegenden in Deutschland gelebt und die Deutschen in Anführungszeichen sind überall anders.
Aber Sie haben vorhin ja gesagt, dass Sie selber so ein Stück Britishness vielleicht abgelegt haben in der Zeit, in der Sie hier sind. Was
ja.
meinen Sie damit?
Also ich habe mich nie hundertprozentig britisch gefühlt, obwohl ich nicht unbedingt was anderes war. Und ich finde, man kann immer dazu was gewinnen, wenn man in andere Kulturen eintaucht. Das gibt einem andere Perspektiven.
Gibt es denn Eigenheiten der britischen Kultur oder vielleicht auch Dinge, die Ihnen hier fehlen?
Ja, ich kann eine Sache nennen, wenn Sie mich so direkt fragen. Aber das ist wirklich nur eine Beobachtung. Also im Design oder also überhaupt hat man in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien, finde ich persönlich, ein eher, man legt mehr Wert auf Funktionalität und weniger Wert auf das Ästhetische. Zum Beispiel, ich reise lieber, obwohl die Verspätung noch viel schlimmer ist, ich reise irgendwie lieber in Großbritannien mit der Bahn, weil die Farbgestaltung der Züge interessanter ist. Ja, man hat gemerkt, dass dieser Zug nicht nur grau oder bestimmte Farben hat, weil es einfach einfacher ist, sondern man hat sich überlegt, welche Farben oder Designs man da nehmen könnte, um das ein bisschen interessanter erscheinen zu lassen. Also das ist ein winziges Beispiel, also wo ich einen Unterschied sehe.
Haben Sie das Gefühl, dass seit dem Brexit und den Veränderungen, die damit einhergehen, dass sich der Blick der Deutschen, so wie Sie das in Ihrem Umfeld erleben, auf Großbritannien und die Briten verändert hat?
Ich weiß nicht, ob die Deutschen genug Zugang zu dem, was wirklich in Großbritannien hat, um zu begreifen, wie komplex die Situation ist. Weil man hat ja nur im Prinzip Medienberichte. Und die vereinfachen die Situation teilweise. Was interessant ist auch das Schwanken der Sympathien für Großbritannien. Und das ist auch sehr komplex, weil es gibt einerseits die Arroganz von gewissen Politikern. Und ich habe da deutsche Freunde, die sagen, es wäre doch besser, sie treten sofort aus, weil dann werden sie endlich begreifen, was Brexit bedeutet. Das heißt, Großbritannien ist wie ein kleines Kind, das endlich lernen muss, wie das ist, wenn man das bekommt, was man sich immer wünscht, auch wenn es ungesund ist. Aber es gibt natürlich auch andere, die große Sympathie und Solidarität mit den vielen Remainern haben. Also die Leute, die wirklich sehr ungern aus der EU. Also es geht um was Wichtiges, das habe ich noch nicht gesagt. Es geht um den Verlust der europäischen Identität. Weil sobald Brexit passiert, also wird auch Staatsbürger der Europäischen Union gestrichen von den Pässen. Das heißt, die Briten werden ihre europäische Identität offiziell verlieren. Und es gibt viele Leute, die unheimlich aufgeregt sind also darüber und unheimlich traurig darüber sind.
SWR 2 Tandem heute mit Hilary Duffield, Professorin aus Trier und gebürtige Britin, Londonerin, die in Deutschland lebt. Wir können ja über den Humor mal kurz sprechen, Frau Duffield. Sie haben mir eine Karikatur mitgebracht von England, das hier dargestellt ist, von einer großen Mauer umgeben mit Stacheldraht und eine Bulldogge an einer Kette hält innen drin wach. Ich weiß nicht genau, ist das die Abschottung nach außen oder von innen? Wie interpretieren Sie die?
Ja, sowohl als auch. Also das heißt, das ist ein Cartoon, das rumging 2016. Das ist, also man muss natürlich dabei bedenken, es ist sehr wichtig, dass nur England wirklich also für Brexit gestimmt hat. Also
nicht Wales, nicht Schottland.
Ja, also vor allem nicht Schottland und auch nicht Nordirland. Ja. Das ist halt das Problem, dass Brexit eigentlich als englisches Projekt gesehen wird. Und dieses Cartoon stellt die Little England-Mentalität dar. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es auch zeigt, eine der Fantasievorstellungen des Brexit-Teils der englischen Identität, weil natürlich gibt es viele Remainer in England aus. Aber wenn wir das als wirklich eine gespaltene Identität sehen, der Teil der Brexit-Identität ist die Fortsetzung einer sehr langen Geschichte, in dem die Engländer überall die Möglichkeit eines Angriffs sehen. Und wenn dieser Angriff nicht aus der Realität kommt, dann haben sie das fiktiv erfunden. Also Großbritannien hat nämlich, und das ist ein Thema, was ich in meiner Forschung behandle, die Invasion Narratives. Das heißt, Großbritannien ist ein faszinierendes Land, was seine, ich nenne das Invasion Culture. Großbritannien wurde noch nie so oft fiktiv invadiert. 1871, es gab die Vereinigung Deutschlands unter Bismarck und gleich im selben Jahr erschien The Battle of Dorking, Reminiscences of a Volunteer von George Chesney. Das ist eine fiktive, retrospektive Erzählung von dem Angriff Deutschlands auf Großbritannien und die dauerhafte Kolonisierung von Großbritannien durch Deutschland.
Naja, aber wenn man sich dann den Fortgang der Geschichte im 20. Jahrhundert ansieht, dann könnte man das ja geradezu prophetisch finden.
Genau. Aber das Interessante ist, dass diese Geschichten auch immer wieder aufgenommen werden. Also es hat richtig eine Lawine von Invasion Narratives, alle verschiedene Arten. Natürlich, es gibt ganz andere Fantasieformen dieser Erzählgattung, wie H.G. Wells' War of the Worlds, Bram Stoker's Dracula. Das sind alles Formen von Invasionen. Dann kommen wir zum Zeitpunkt, wenn wir das in Schnellzeitraffer durchgehen, so Nachkriegszeit. Hitler hat es nicht geschafft, in Großbritannien einzumarschieren. Aber die Briten haben trotzdem eine sehr lebendige Erzählgattung von kontrafaktischen Erzählungen. Und das ist die Vorstellung, was wäre gewesen, wenn Hitler doch einmarschiert wäre. Das ist auch eine ganze interessante Erzähltradition in Großbritannien.
Und das heißt ja wahrscheinlich, dass dieses Narrativ, das Boris Johnson auch verbreitet, also was alles besser werden wird, wenn man raus ist aus Europa, dass es auf fruchtbaren Boden fällt.
Genau.
Historischerweise.
Ja, und also der Gipfel jetzt ist, und das können wir auch natürlich in den USA mit Donald Trump beobachten, früher, also es fing an 1871, da gab es nationale Invasionen. Die Fortsetzung dieser Tradition ist wirklich ganz erschreckend. Jetzt werden die Migranten als Invasion dargestellt in den populären Medien. Nigel Farage hat ein Plakat mit einer Abbildung von Flüchtlingen, die als lange, also Schlange wartend an der Türschwelle Großbritanniens falsch dargestellt. Und Donald Trump stellt jetzt auch die Mexikaner und andere Südamerikaner als Invaders, wogegen man überhaupt also ein Erstrecht jetzt eine Mauer bauen muss. Das ist für mich eine erschreckende Situation, dass man nicht mehr die Nationalkonflikte hat, sondern also die Nationen werden von invadierenden Migranten bedroht.
Wenn wir dann nochmal zum Brexit zurückkehren, wie gehen Sie denn dann damit um, wenn zum Beispiel in Ihrem Bekanntenkreis sich Brexiteers finden und äußern und Sie da in Diskussionen eintreten müssen?
Das ist für manche Leute sehr problematisch. Ich kenne viele Leute, die Brexiteers in der Familie haben und dann heißt es, wie werden wir Weihnachten überstehen? Ich muss sagen, aber ich habe das Glück, dass ich keine Brexiteers in meiner Familie habe und auch nicht in meinem Freundschaftskreis. Also das ist ein Erlebnis, Erfahrungswert, die für mich vielleicht auch interessant gewesen wären auf eine gewisse ironische Perspektive.
Aber man kann darauf verzichten.
Sie sind mir erspart geblieben.
Wären Sie für ein zweites Referendum gewesen oder was wäre Ihr Weg gewesen?
Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür gewesen, weil das erste Referendum war eindeutig nicht klar definiert. Wenn Großbritannien sowas wie ein Grundgesetz gehabt hätte, dann hätte das da drin stehen müssen, um solche gravierende Verfassungserneuerung zu machen, hätte es eine Mindestschwelle von 60-40% geben müssen und so weiter. Also wie man normalerweise in modernen Demokratien hat. Und die Tatsache ist auch klar, dass in der Kampagne glatte Lügen erzählt wurden, die Menschen teilweise geglaubt haben und entsprechend gewählt haben. Also eine der größten Lügen war die Geschichte, dass die Türkei eben gerade dabei war, der EU beizutreten. Also wir wissen, dass das wirklich eine Lüge war. Ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Aber die Leute haben auf Facebook also ganz gezielt diese Information erhalten oder Information in Anführungszeichen und haben das geglaubt. Und solche Informationen sind natürlich, fallen auf fruchtbaren Boden, gerade in einer Kultur, wo man diese Angst durch Invasion-Tradition sich bereits sehr gut etabliert hat.
Jetzt sind wir gleich am Ende der Sendung. Sie sind ja nicht hier in Deutschland, also in Trier und auch in der Sendung, nur wegen des Brexit sind ja gerne hierher gekommen und leben auch gerne hier. Werden Sie wohl in Deutschland alt werden oder überlegen Sie auch manchmal unter irgendwelchen Voraussetzungen wieder zurückzugehen nach
ja,
England
das
oder anderswohin?
Ja, das war mein Sohn ist mittlerweile studiert in Großbritannien und stellt auch mir auch diese Frage. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass ich woanders hinziehen werde. Also ich liebe, wo ich wohne. Es ist eine fantastische Ecke. Also ich habe eine Nachbarin, sie hat einmal gesagt, Hillary, wir wohnen hier in einer Idylle. Und das stimmt. Es ist ein ganz fantastisches Gebiet mit vielen Wäldern und keine, also wirklich Großstädte. Also ich komme zwar aus Südlondon, aber ich schätze mittlerweile weniger Stadt und mehr Land. Und ich habe aber eine Fantasie. Meine Fantasie wäre, also da wohnen zu bleiben, wo ich bin, aber vielleicht, es ist wirklich nur eine Fantasie, noch einen kleinen, also kleine Wohnung in Leipzig zu haben, also weil ich diese Stadt wirklich liebe und da ungern weggezogen bin. Und vielleicht irgendwo an einer Küstenecke Großbritanniens in Wales oder Cornwall noch so ein Cottage. Also das wäre, also, aber meine Lebensmitte wäre bei Trier.
Mögen Sie diesem Ideal möglichst nahe kommen. Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem, heute mit Hilary Duffield. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer und in der Technik saß Simon Geiger. Schönen Abend.